vom Buch Führung und Leitung in biblischen Gemeinden. Heute das Thema Gebetskampf der Führer. Ein Thema, was mich total beeindruckt hat, als ich diese Schulung vorbereitet habe. Ich war wieder einmal beeindruckt vom Thema Gebet. Na, ihr wisst schon, Gebet ist mein Lieblingsthema oder eins der meine 1000 Lieblingsthemen. Ne? Aber liegt mir sehr auf dem Herzen, das Thema Gebet. Und Gebetskampf, dieses Wort habe ich ja nicht umsonst gewählt. Werden wir sehen. Was ist ein Gebetskampf und wie können wir kämpfen oder wie sollen wir im Gebet kämpfen? Gibt es so überhaupt sowas wie ein Gebetskampf? Ne? Ich lese mal hier Epheser 6, 17 bis 18. Das ist ein Teil dieses berühmten Textes über die Waffenrüstung, die geistliche Waffenrüstung. Aber ich wollte ja nicht den ganzen Text vom Vers 13 bis 18 nehmen. Dann wäre so lang, wie die ganze Seite auffüllen. Deswegen habe ich hier nur einen Ausschnitt genommen. Epheser 6, 17 bis 18. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Epheser 6, 17 bis 18. Das Thema Gebet hatten wir schon im Heft Nummer 2. Ihr wisst schon, Heft Nummer 2, das Leben eines Christens, das Andachtsleben oder das alltägliche Leben eines Christens. Und da haben wir das Thema Gebet schon besprochen für die eigene geistliche Erbauung. Aber als ich so die Bibel geblättert habe und geforscht habe über die Frage, sollen christliche Führer auch beten? Was ja logisch ist, ne? Nicht weil jemand jetzt ein Gemeindeleiter ist, muss er aufhören zu beten. Aber das hat mich total beeindruckt, dass die Bibel so viel über die Aufgabe des Gebets als ein Teil der Aufgabe eines Gemeindeleiters. Das hat mich total beeindruckt. Und deswegen haben wir heute 8 Seiten. 8 Seiten haben wir heute. Normalerweise sind es 6. Und heute haben wir 8. Warum? Weil ich so viele Texte zitiere. Ne? So viele Texte hier aus der Bibel hier kopiert und eingefügt habe. Und weil wir dann mehr Text haben, mehr Bibeltexte, können wir mehr Seiten haben, aber der Inhalt ist ja ungefähr das gleiche, die gleiche Menge an Inhalt. Die Mitglieder des Leitungsteams sollen für die Gemeinde im Gebet kämpfen. Ja, das hat mich beeindruckt, wie hier viele Gemeindeleiter oder viele Mitarbeiter, lass mich ja diesen Ausdruck benutzen, Mitarbeiter Gottes, so ein Ausdruck, was ja alles zusammenfasst, Diakone, Älteste und Pastoren, Gemeindeleiter, Mitarbeiter Gottes. Ne? Dieses Wort fasst alles zusammen. Die Mitarbeiter Gottes sollen für die Gemeinde oder für die Mitglieder der Gemeinde beten und im Gebet kämpfen. Sehr interessant, ja, im Gebet kämpfen. Und ich lese hier einen Text aus 2. Mose 17, 11 bis 13. Und es geschah, solange Mose seine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn aber Mose seine Hand sinken ließ, hatte der König Amalek, die Oberhand gegen die Israeliten. Aber die Hände Moses wurden schwer, er wollte seine Hände hochheben, darum nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn, und er setzte sich darauf. Aaron aber und Hur stützen seine Hände auf jeder Seite einer, so blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua, der ja im Tal war und gegen Amalek kämpfte, überwältigte Amalek und sein Volk mit der Schärfe des Schwertes. 2. Mose 17, 11 bis 13. Ein ganz starker Text, der das hier zeigt. Josua kämpfte, das heißt, nicht Josua, das heißt mit seinen Soldaten, mit dem Volk, kämpfte gegen Amalek, da unten im Tal. Ne? Aber der Kampf wurde nicht bestimmt vom Geschick der Soldaten, sondern Mose stand auf dem Berg und betete. Und die haben gemerkt, wenn er betete, ne, Dann siegten die Israeliten, aber irgendwann wurden seine Hände schwer, er hielt das nicht mehr aus und ließ seine Hände nieder. Und dann siegten die Amalekiten. Und dann haben sich Aaron und Hur, die zwei Männer, die mit ihm waren auf dem Berg, sich etwas ausgedacht. Die haben Moses auf einen Stein hingesetzt und seine Arme jeweils, ne, rechts und links hochgehalten. Und dann siegten die Israeliten, weil Moses dann beten konnte mit gehobenen Händen. Ne? Interessant, dass ja auch im Neuen Testament Paulus das irgendwo sagt. Ich bitte, dass ihr mit erhobenen Händen betet. Ne? Das siegten die Israeliten. Aber hier ist da dieser Zusammenspiel. Wer hat gesiegt? Moses, weil er gebetet hat, oder Josua, weil er gekämpft hat? Und das sieht man, ne? Sowohl als auch, versteht ihr? Josua hat gekämpft, aber das würde nichts bringen, wenn Moses nicht gebetet hätte. Aber wenn Moses nur gebetet hätte, dann würde das auch nichts bringen, versteht ihr? Wenn Josua nicht gekämpft hätte. Deswegen ist es ja eine Zusammenarbeit. Sie greifen ineinander wie Zahnräder. Beten und handeln, ne? Wie so ein altes Spruchwort sagt, ne? Ora et labora, bedeutet arbeite und bete und arbeite, ne? Ora, bete, elabora, et lab, ne? Arbeite. Bete und arbeite. Was ist wichtiger? Beten und arbeiten. Ne? Das gehört zusammen. Wenn wir nicht beten, dann ist die Arbeit nicht gesegnet. Und wenn wir nicht arbeiten, ne, dann kann man beten, wie viel man will. Ne? Versteht ihr? Dann passiert auch nichts. Deswegen, es gibt, ne, eine Zeit zu handeln, wie in der Gemeinde. Die Gemeinde muss ja predigen, muss lehren, muss vieles tun, muss, ne, ganz, ganz viele Aufgaben erledigen, ein Pastor. Aber muss ja auch beten. Die Gemeinde muss ja auch beten, damit die Arbeit gesegnet ist. Die Mitglieder des Leitungsteams sollen für die Gemeinde im Gebet kämpfen. Hier geht es um, ne, die Mitarbeiter Gottes, Diakone, Älteste und Pastor, die sollen beten. Wozu, ne, wofür sollen sie beten? Hier einige Beispiele, Gebetsanliegen des Apostel Paulus für die Gemeinde und ihre Mitglieder. Ich musste hier diese zwei Texte reinschreiben, Epheser 1, 15 bis 19 und noch weiter Epheser 3, 14 bis 19, weil die so toll sind. So toll, weil wenn einer von euch irgendwann sich fragen sollte, ja, ich will ja für die Gemeinde beten, aber ich weiß nicht, was ich beten soll. Ich habe ja keine Ideen. Hier sind ganz tolle Ideen. Paulus, ne, er listet hier seine Gebetsgründe. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe, in der Erkenntnis seiner selbst, erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Epheser 1, 15 bis 19. Ganz, ganz viele Ideen. Tolle Ideen, über welche Themen wir beten können für die Gemeindemitglieder. Und hier wieder so ein toller Text. Epheser 3, 14 bis 19. Danke, dass Papier nicht so teuer ist. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden am inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet, dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Epheser 3, 14 bis 19. Halleluja, Halleluja. Wieder ein ganz intensiver Text. Hier gibt's viele Gebetsgründe. Die habe ich ja auch, ne, unterstrichen hier, damit es klar wird, deutlich wird, was ich hier meine mit diesen Gebetsgründen. Ganz, ganz wichtige Gebetsgründe, dass ne, Jesus in den Herzen der Mitglieder wohne, dass sie gestärkt werden, dass sie die Liebe Gottes begreifen und all solche Sachen. Ganz wichtige Themen. Ein nächstes Gebetsgrund war, Gott zu loben und danken über die Tatsache, dass die Gemeinde wächst, dass die Gemeinde der Thessaloniker es gut geht. Hier 1. Thessaloniker 1, 2 bis 3. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, indem wir unablässlich gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühung in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. 1. Thessaloniker 1, 2 bis 3. Das heißt, er fängt schon direkt seinen 1. Thessaloniker Brief, seinen ersten Brief, gut bemerkt, ne? 1. Thessaloniker Brief ist ja der erste Brief, was Paulus geschrieben hatte, mit Wörtern, wo er erzählt, wie viel er betet und was er da im Gebet sagt. Er dankt Gott, er lobt Gott, weil die Gemeinde in Thessalonik so gedeiht. Halleluja. Für die Gemeinde in Philippa kämpft Paulus in den Gebeten. Ich lese. Ich danke meinen Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden für Bitte tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag bis jetzt. Philippa 1, 3 bis 5. Das heißt, er freut sich, dass die Philippa die Gemeinschaft haben am Evangelium. Er freut sich, aber er betet, dass das nicht aufhört. In alle seinen Gebeten, alle Zeit, er sagt hier, alle Zeit, ich bete alle Zeit für euch, ständig. Und es geht hier um die Überschrift, die Mitglieder des Leitungsteams sollen für die Gemeinde im Gebet kämpfen. Und hier gibt es noch einen Gebetsgrund, warum die Diener Gottes, die Mitarbeiter Gottes für die Gemeinde beten. Hier Apostelgeschichte 14, 23. Die Apostel beten für die neu gewählten Ältesten. Nachdem sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste bestimmt hatten, befahlen sie sie unter Gebet und Fasten dem Herrn an, an den sie gläubig geworden waren. Apostelgeschichte 14, 23. Beten für die Älteste. Älteste brauchen Gebet. Ja, und so gehen wir auf die nächste Überschrift über. Mitglieder des Leitungsteams brauchen Gebet für ihren Dienst. Man könnte denken, ja, guck mal, der Apostel Paulus, der war ja so mächtig, der war so der große Apostel, der wird sicher nicht brauchen, dass man für ihn betet. Aber was tut er? Er bittet sehr oft um Gebet. Betet für mich, betet für uns, betet für unseren Dienst. Hier Epheser 6, 19 bis 20. Paulus sagt, betet auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Epheser 6, 19 bis 20. Er betet. Leute, liebe Brüder und Schwestern von Ephesus, bete für mich, damit meine Arbeit Erfolg hat. Paulus wusste von seiner Abhängigkeit, dass Gott sein mächtiges Werk tut und nur aus Gnade. Gott tut sein Werk. Wir beten. Was ist ja Gebet? Gebet in sich hat ja physikalisch gesehen keine Kraft. Physikalisch gesehen macht Gebet keinen Sinn. Physikalisch gesehen. Wenn ich jetzt bete für jemand, der 500 Kilometer weit weg ist und dieser Mensch wird geheilt, dann wird ja ein Physiker sagen, ja, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Weil, guck mal, 500 Kilometer weit weg. Aber wir wissen, dass Gebet doch etwas bewirkt. Egal, ob 500 Kilometer weit weg oder nicht. Vor 30 Jahren habe ich mal in einer christlichen Radiosendung gehört von ein paar Wissenschaftlern, die das hier wissenschaftlich analysiert haben. sehr interessant. Die haben hier verschiedene Gebetsgruppen von verschiedenen Gemeinden kontaktiert und haben gesagt, würdet ihr teilnehmen in einem Experiment? Wir geben euch Namen von Menschen, die krank sind, die herzkrank sind, die ganz schlimme Krankheiten haben, und ihr betet für diese Menschen. Das heißt, wir werden in den Krankenhäusern gehen und gucken, die Menschen, die krank sind, die eine bestimmte Krankheit haben, damit ja das Experiment ein wissenschaftliches Fundament hat. Wir werden gucken, nur Menschen, die eine bestimmte Krankheit haben, hier herzkrank sind oder so, einen Herzinfarkt hatten oder sowas. Und dann werden wir 1000 solcher Menschen listen. Und wir werden dann von diesen 1000 Leuten, wird der Computer 500 aussortieren und zu den Gebetsgruppen schicken. Und 500 sind die, ne, ihr wisst schon, die Vergleichsgruppe. Die Vergleichsgruppe. Und dann haben diese Wissenschaftler dann nach einer bestimmten Zeit geguckt, wie geht's diesen Menschen, die Gebet bekommen haben? Und wie geht's der Menschen, die kein Gebet bekommen haben? Gibt's da einen Unterschied? Wurden einige besser und andere nicht und so weiter? Kann man sagen, dass das Gebet diese eine Gruppe geholfen hat und so? Und die haben das festgestellt. Wie gesagt, das war vor 30 Jahren, haben diese Sendung gehört, aber das war ganz deutlich, die konnten das feststellen, dass die Menschen, die Gebet bekommen haben, viel schneller gesund geworden sind. Ganz deutlich. Ich weiß nicht, so und so viel Prozent schneller gesund geworden sind als die anderen, die kein Gebet bekommen hatten. Das ist so ein Beispiel, ne, und müsste ich gar nicht erwähnen. Ich könnte ja nur meine eigene Erfahrung erwähnen oder unsere Erfahrung erwähnen, wie Gott unsere Gebete erhört hat, um das hier zu untermauern. Aber okay, ne, jemand hat das ja so wissenschaftlich gemacht mit diesen, diese Vergleichsgruppe, die man so macht in der Wissenschaft. Und das Gleiche rausbekommen. Gebet hilft. Gebet bewirkt etwas. Obwohl ich da ein Komma setzen müsste und sagen, nicht das Gebet, sondern Gott. Ne? Da musst du ja aufpassen, um nichts Falsches zu sagen. Nicht das Gebet wirkt, sondern Gott wirkt. Und Gebet bedeutet, wir bitten ihn, wir flehen ihn an. Und hier ganz besonders in diesem Fall geht es ja um die Gemeinde. Und die Gemeinde ist eine, ne, eine Sache, die ja sehr, sehr viel mit Geistlichkeit zu tun hat. Dass Menschen sich bekehren, dass Menschen glauben, dass Menschen erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und so weiter. Das sind ja geistliche Geschehnisse. Und deswegen habe ich hier diesen Satz geschrieben in, wie heißt das, in diesem Kästchen da. Und ich würde bitten, dass wir das zusammen wiederholen, okay? Dass wir das laut wiederholen. Nicht die Mikrofone aufmachen, lässt die Mikrofone zu, aber dass wir das einfach, jeder für sich zu Hause, das mit mir gleichzeitig laut wiederholt, weil es auch so wichtig ist. Geistliche Ergebnisse kommen aus geistlichen Ursachen. Lass uns das wieder wiederholen. Geistliche Ergebnisse kommen aus geistlichen Ursachen. Das heißt, wenn wir geistliche Ergebnisse wollen, ne, wie gesagt, dass Menschen sich bekehren, dass Menschen glauben, dass Menschen erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, dann müssen wir dann auch die geistlichen Ursachen handhaben. Und welche sind diese geistlichen Ursachen? Ja, ne, Gebet, was Gott bewegt, diese geistlichen Ergebnisse zu produzieren. Charles Spurgeon, der berühmte Prediger des 19. Jahrhunderts, erzählte über einen anderen Prediger, wessen Predigten viele Menschen zum Glauben brachten. Und dieser Prediger hat vom Herrn eine Offenbarung bekommen, dass der einzige Grund seines Erfolges war, dass ein analphabeter Bruder in der letzten Reihe der Gemeinde für ihn betete. Oder der Kirche. Ne? Ein Prediger predigt und viele Menschen bekehren sich. Und er denkt, ah, guck mal, toll, ich predige und viele Menschen bekehren, weil ja klar, weil ich ja Theologie studiert habe und so weiter. Ne? Und dann hat er eine Offenbarung. Gott kommt zu ihm und sagt, weißt du was, warum sich so viele Menschen da bekehren? Ne? Wenn du predigst, guck mal, da hinten in der Kirche, da ganz in der letzten Reihe, da sitzt immer so ein, ne, ganz armer Mann, ne, der ist gar nicht zur Schule gegangen, ne, und der betet die ganze Zeit und deswegen bekehren sich hier die Menschen, nicht weil du predigst, verstehst du? So toll predigst, verstehst du? Paulus betet für ganz bestimmte missionarische Ziele. Nächster Vers, 1. Thessaloniker 3, Vers 10. Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringendste, dass wir euer Angesicht sehen und dass das ergänzen dürfen, was an euren Glauben noch mangelt. 1. Thessaloniker 3, 10. Zwei Tatsachen möchte ich betonen aus diesem Vers. Paulus, er betet immer spezifisch. Man sieht nicht, dass Paulus hier so betet, Gott, ich bitte für alle Menschen der Welt oder so, sende Friede über die Welt oder sowas, ne? Nein, er betet immer ganz spezifisch, ne? Wie wir gelesen hatten hier in Epheser 1 und 3, ne? Wie wir gelesen hatten, ne? Ganz konkrete Sachen, so ganz bestimmte Sachen. Wie auch hier, ne? Dass er die Thessaloniker wieder besuchen möchte, um denen noch ein paar Sachen beizubringen. Tatsache Nummer 1. Und jetzt Tatsache Nummer 2. Tag und Nacht flehen wir aus, Allerdringendste. In der Schule haben wir so gelernt über Steigerung, ne? Groß, größer, der Größte, ne? Steigerung. Und wie kann man das hier noch steigern, ne? Tag und Nacht flehen wir aus, Allerdringendste. Das heißt, übersetzt auf klar Deutsch, ne? Wir beten die ganze Zeit von 0 Uhr morgens bis 24 Uhr nachts, innigst, ne? Dafür, dass wir euch wieder besuchen können. Ja? Ne? Und ihr könnt sagen, ja, hier übertreibt der Apostel Paulus so ein bisschen, ne? Wer kann schon Tag und Nacht beten und flehen aufs Allerdringendste? Das, ne? Dann tut er nichts weiteres am Tag, als nur zu beten, ne? Ja klar, ich sag mal so, übertreibt er jetzt ein bisschen, literarisch sozusagen, ne? Damit will er sagen, sehr oft, ne? Und trotzdem merken wir, dass er das ja meint, das Flehen, intensives Beten. Intensives Beten. Flehen wir aufs Allerdringendste. Ja, weil Flehen ist schon eine Steigerung. Ne? Flehen ist die Steigerung von Bitten. Ne? Bitten, Flehen und was ist die Steigerung von Flehen? Ne? Flehen aufs Allerdringendste. Ne? Und das ja, kann ja uns ja auch eine Lehre sein. Wenn Paulus das so gemacht hat, warum sollten wir auch nicht so stark, ne? Stark beten? Nächste Überschrift, Leiter beten für Leiter. Jesus betete für seine Mitarbeiter. Und wir haben ein ganzes Kapitel in der Bibel, wo Jesus für seine Mitarbeiter betet. Johannes 17, das berühmte hohepriesterliche Gebet, wo Jesus für seine Jünger betet. Und nicht nur Jesus hat für seine Jünger, für seinen Nachfolger, für seine Mitarbeiter gebetet, sondern auch die anderen Apostel, zum Beispiel Paulus betet für Timotheus, 2. Timotheus 1, 3. Ich danke Gott, dem ich von den Vorfahren her mit reinem Gewissen diene, wenn ich unablässlich an dich gedenke in meinen Gebeten, Tag und Nacht. 2. Timotheus 1, 3. Er betet für Timotheus, ganz wichtig. Das heißt, wenn ihr jetzt in einer Stufe seid, dann sollt ihr auch beten für die, die in der Stufe unter ihr seid. Zum Beispiel, wenn ihr Älteste seid, dann sollt ihr auch für die Diakone beten. Ne? Und wenn ihr Diakone seid, für die Mitglieder der Gemeinde. Und wenn ihr Pastoren seid, für die Älteste. Ne? Und für alle andere auch, logischerweise. Ne? Aber hier ist so ein Beispiel, sehr wichtig. Beten für die, die unsere Mitarbeiter sind. Der nächste Vers, die Gemeinde betet für Berufung und Aussendung von Mitarbeitern. Sehr wichtig. Apostelgeschichte 13, 2 bis 3. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf, und ließen sie ziehen. Apostelgeschichte 13, 2 bis 3. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten. Das heißt, die haben gefastet und gebetet. Und in diesem Moment hat der Heilige Geist gesprochen. Sendet Paulus und Barnabas als Missionare. Versteht ihr, wenn sie nicht gebetet hätten, wenn sie nicht gefastet hätten, dann würde ja Paulus nicht ausgesendet werden als Missionar. Dann hätten wir, ne? Die Hälfte vom Neuen Testament nicht. Deswegen hier wichtig, ne, dass die Ältesten beten, die Mitarbeiter und die Gemeinde. Eine andere Situation, wo die Apostel beteten. Apostelgeschichte 16, 25. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Apostelgeschichte 16, 25. Sehr interessant, hier um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Weil ich sage das nach meiner Erfahrung, ich habe das immer so ein bisschen übersprungen, diesen Satz, beteten. Ich habe eben, mein Auge ist immer gelandet direkt auf das Wort lobten Gott. Ich habe gedacht, guck mal, Paulus und Silas, ne, die singen im Gefängnis. Ne? Aber hier steht nicht, dass sie nur gesungen haben, sondern steht, sie beteten und lobten Gott. Die beteten und sangen. Und was ist dann passiert, das wisst ihr, ne? Das Wunder. Deswegen, wir brauchen Gebete. Wir, die Mitarbeiter Gottes sind, brauchen doppelt und dreifach Gebete. Gemeindemitglieder beten für die Mitarbeiter. Mitarbeiter Gottes sind auch nur Menschen und brauchen Gebet auch für sich selbst, für geistliche Kraft und körperliche Gesundheit. Ja, die Diener Gottes brauchen Gebet, um ihren Dienst zu machen, um zu predigen, verkündigen, evangelisieren. Aber sie brauchen auch Gebet für sich selbst, weil Mitarbeiter Gottes, die werden ja auch krank, die brauchen auch, ne, haben ihre Bedürfnisse, die haben ihre Probleme und so weiter, privater Natur. Deswegen brauchen sie auch Gebete. Und Paulus sagt, Brüder, betet für uns. Deswegen sollen die Mitglieder der Gemeinde für die Mitarbeiter, Diakone, älteste Pastoren und so weiter, Präses und so weiter, beten. Nächste Überschrift, Mitglieder des Leitungsteams sollen die Gemeinde zum Beten anspornen. Und die nächste Überschrift ist gleich Kampfgebet. Ja, das ist ja die dritte Überschrift. Die dritte Überschrift ist die letzte Überschrift, das letzte Teil dieser Schulung. Und ne, wir haben ja jetzt am Anfang gesehen, die Gemeinde braucht Gebet, die Mitarbeiter brauchen Gebet. Und wer soll dann beten? Deswegen sage ich, die Gemeinde soll beten. Ja klar, die Mitarbeiter sollen beten, aber die Gemeinde, die nimmt das nicht aus der Luft, zu sagen, ja, guck mal, ich habe eine Idee, lass uns beten. Ne? Sondern die Gemeindeleitung soll den Mitgliedern der Gemeinde sagen, lass uns beten. Betet ihr, wir werden auch beten, lass uns alle beten. Und Kampfgebet. Ja, weil ich auch so vieles gefunden habe in der Bibel, was daraus schließen lässt, dass Gebet ein Kampf ist. Deswegen muss ich das hier Kampfgebet nennen. Diese Art zu beten, beten für die Mitarbeiter. Das ist ein Kampf, weil der Feind möchte nicht, dass die Mitarbeiter Gottes Erfolg haben. Und wenn jemand betet, Gott schenke den Pastor unserer Gemeinde Erfolg, dass er gut predigt und so, das möchte der Feind nicht. Und deswegen, wer betet, ne, der kriegt eine auf den Deckel sozusagen. Ne? Er rutscht in einer gefährlichen Prügelei rein. Ja, gegen den Feind. Ja, ist so schön zu beten. Beten ist so schön, ne? Ja, wer immer nur beten, Gott, danke für diesen Tag, Gott, danke für die Sonne, Gott, danke für die Katze und für den Hund und so weiter. Ja, der hat keine Probleme, versteht ihr? Aber wenn ihr anfangt zu beten, Gott, lass, dass der Pastor hier gut predigt, dass viele Menschen sich bekehren und dass die Gemeinde wächst und dass viele Menschen aus der Hölle, aus der Sünde errettet werden. Ne? Okay, wer so betet, versteht ihr, der fängt an, hier Probleme zu bekommen. Geistlichen Widerstand. Ne? Und das ist ja das Kampfgebet. Wenn uns dies bewusst geworden ist, dann erkennen wir, dass kämpferisches Gebet ein Bestandteil unseres Dienstes ist, eine entscheidende Aufgabe und deswegen eine Pflicht, ohne die wir keinen Terrain gewinnen können. Ja, wenn das Entscheidende das Gebet ist, dann ist ja Gebet eine Pflicht. Wer nicht betet, siegt nicht. Nächste Überschrift, ohne Gebet keine Waffenrüstung. Ohne Gebet keine Waffenrüstung. Das ist zuerst eine Aussage. Lass mich euch das beweisen. Wir hatten ja den Text gelesen, hier Epheser 6, 17 bis 18. Und interessanterweise hatte ich in diesem Text ein Wort unterstrichen und das ist das Wort indem. Indem. Und das ist ja das wichtigste Wort, oder wie kann man sagen, nicht das wichtigste Wort, sondern dieses Wort erklärt alles. oder stellt alles in ein anderes Licht und ein anderes Licht. Früher habe ich gedacht, ja, Gebet, als ich das hier gelesen habe, ne, das Hell, den Helm des Heils, das Schwert des Geistes und so weiter, habe ich gedacht, diese ganzen Waffen und Gebet kommt so am Ende, im Vers 18, und da habe ich gedacht, okay, dann ist Gebet die letzte dieser Waffen. Ne? Hier listet Paulus bestimmte Waffen, geistliche Waffen und Gebet dann am Ende dieser Liste, dann ist Gebet einer dieser Waffen. So habe ich das früher gedacht, aber das ist falsch. Falsch. Warum? Weil Gebet nicht eine der Waffen ist, sondern das ist, wie man die Waffen anzieht. Nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, indem ihr betet. Versteht ihr? Wir können hier nicht sagen, guck mal, oh, wo ist dann dieser Helm des Heils, ne? Wo ist denn das, damit ich ihn anziehe hier auf meinen Kopf? Und wo ist denn das Schwert des Geistes, das Wort Gottes? Okay, das ist dann die Bibel, ne? Okay, ich nehme die Bibel, ne? Aber Paulus meint nicht, nehmt die Bibel, sondern er meint, die nimmt das Wort Gottes in den Mund, ne? Wie machen wir das? Dieses Helm des Heils anziehen und das Schwert des Geistes nehmen. Wie machen wir das? Und da steht er, indem ihr betet. Durch Gebet, im Gebet nehmen wir diese Waffe. Und das erklärt uns das Wort indem. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Ja? Interessant, dass hier in Epheser 6, 18 er das auch auseinander nimmt, das Wort Gebet, indem ihr betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte. Er benutzt vier Worte, die Gebet umschreiben. Er könnte einfach sagen, im Gebet. Aber er benutzt vier Worte, um das zu erklären, was Gebet ist. Und das haben wir wahrscheinlich auch studiert im Heft Nummer 2. Aber hier ganz schnell, ne? Was ist dann Beten? Was meint er mit dem Wort Gebet? Danken, Loben und Bitten. Flehen. Eine Steigerung, hatten wir schon, Steigerung, ne? Steigerung des Gebets ist ein intensiveres Gebet, das oft im Neuen Testament erwähnt wird. Hier ein paar Texte, die über Flehen reden. Was ist Gebetswache? Wie die Soldaten, die Wächter, die die Stadt gegen den Feind schützen, dadurch, dass sie ständig Ausschau halten. So auch wir sollen lernen, andauernd die Gemeinde zu schützen in Fürbitte. Fürbitte ist ja dieses Schutzgebet. Ne? Hier, Punkt Nummer 4. Fürbitte. Nicht nur für sich selbst beten, sondern auch für andere Menschen und Gemeinden beten. Wie Hesekiel diesen Ausdruck benutzt, sich in den Riss stellen. Hesekiel 22, 30. Sich in den Riss stellen bedeutet, jemand sich vor jemand zu stellen, sozusagen. Als Anwalt oder als Schild, sozusagen. Wenn man sich selbst, ne, wenn man weiß, da wirft einer einen Pfeil in der Richtung dieser anderen Person, die ich aber liebe, dann renne ich und stelle mich vor dieser Person. Das heißt, das bedeutet so ungefähr dieses sich in den Riss stellen. Weil Hesekiel benutzt hier das Bild von einer Mauer. Wenn jetzt in einer Mauer ein Riss ist, dann können die Feinde kommen und durch diesen Riss die Stadt einnehmen. Versteht ihr? Und wenn ein Soldat sich da in diesen Riss stellt, er verteidigt die Stadt, die ganze Stadt, er selbst, weil er sagt, durch diesen Riss kommt er nicht. Versteht ihr? Ne? Durch diesen Riss kommt er nicht. Ich stelle mich hier hin und hier dürft ihr nicht durch. Okay, dann wird er getötet, ne? Aber er verteidigt die Stadt. Das bedeutet, sich in den Riss stellen. Bedeutet, Fürbitte, Gebet machen für, ne, Gemeinde oder Menschen. Das bedeutet, Fürbitte, beten für andere Menschen. Das heißt, anstelle anderer Menschen oder dass Gott etwas tut für jemand, für eine Gemeinde oder so. Weil das Werk Gottes ein Schlachtfeld ist, brauchen wir die Waffenrüstung. Ja, wir brauchen die Waffenrüstung. Diese Gebetsarten, diese vier Gebetsarten, wenn sie praktiziert werden, sind die Methode, um die geistliche Waffenrüstung von Epheser 6 anzuziehen. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Ja, dieses Wort indem ihr betet, zieht die Waffenrüstung an, indem ihr betet. Ne? Beten ist die Waffenrüstung anziehen. Oder wenn man die Waffenrüstung anziehen möchte, dann müssen wir beten. Deswegen habe ich hier wieder so ein Kästchen, wo ich bitte, dass ihr das wiederholt, laut, aber nicht die Mikrofone aufmachen, sondern hier für sich selbst laut wiederholen mit mir. Ohne Gebet keine Waffenrüstung, ohne Waffenrüstung klägliches Scheitern. Ohne Gebet keine Waffenrüstung, ohne Waffenrüstung klägliches Scheitern. Ja klar, wofür nützt ja eine Waffenrüstung? Um siegreich zu sein im Kampf. Wer verstanden hat, dass im geistlichen Werk des Herrn die Kraft Gottes alles tut, muss vor Gott kapitulieren, sich ergeben, vor Gott, sich ergeben vor Gott, um das Bewusstsein zu erlangen der völligen Abhängigkeit. Wir sind abhängig von Gott. Wir können nichts alleine tun. Und deswegen müssen wir kapitulieren, das heißt uns hingeben und sagen, Gott, ich kann es nicht, ich kann dein Werk nicht tun, alleine kann ich es nicht tun, deswegen bitte tue es durch mich. Und das ist Gebet. Wenn man hingeht in Gebet und sagt, Gott, tue dein Werk, ich bin dein Werkzeug, gebrauche mich, ich bin abhängig von dir. Der Apostel vergisst auch nie zu danken. Ja, das wundert mich, hat mich so gewundert in meiner Forschung für diese Schulung, warum Paulus immer sagt, ich danke für das, ich danke für jenes und ich danke, 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 danke. Warum danke er so viel? Und da habe ich das gemerkt, weil er weiß, er hat es nicht gemacht, sondern Gott. Er hat nicht das Wachstum der Gemeinden bewirkt, sondern Gott hat das bewirkt und deswegen sagt er immer danke, danke, ich freue mich, ich danke Gott, dass er das alles getan hat. Und das ist ja wieder so für uns, die Botschaft ist ja für uns. Ich verplemper hier meine Zeit nicht, um euch zu erzählen, was alles der Paulus gemacht hat. Nein, das ist ja alles Beispiel für uns, Lehre für uns. Beispiele, Kampfgebetsbeispiele. Ein Beispiel aus dem Alten Testament, was mir so persönlich auch stark beeindruckt hat, berührt hat. Dieses Beispiel, dieses erste Beispiel in 1. Mose 32, 27b. Jakob aber sprach, ich lasse dich nicht los, es sei denn du segnest mich. 1. Mose 32, 27b. Jakob hält den Engel fest und sagt, ich lasse dich nicht los, es sei denn du segnest mich. Und das ist so ein Beispiel, was wir so in Gebet tun können. Beten, sage ich, nehme ich jetzt hin, und ich stelle mich nicht auf, ich knie mich dahin, ich strecke meine Arme hoch, wie wir schon gelesen haben, hier wie Moses die Hände hochgestreckt hat und so, und Paulus hat es auch gesagt, knie mich hin, strecke meine Hände hoch und ich sage, ich gehe nicht von den Knien, bis du mich nicht antwortest oder so. Klingt jetzt so ein bisschen, als würden wir Gott unter Druck setzen oder so. Aber Jakob hat es gemacht, er hat gesagt, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Denn manchmal ist das so, wir beten, 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 beten. Jesus hat das ja auch den Jüngern beigebracht, werden wir gleich sehen. Nächster Vers, Kolosser 4,12. Es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Knecht des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Kolosser 4,12. Epaphras, betet alle Zeit für euch, kämpft. Kämpft alle Zeit für euch im Gebet. Ein Beispiel aus dem Neuen Testament. War das. Das Leitungsteam einer Gemeinde hat viele Aufgaben und eine davon ist, alle Mitglieder unterweisen und anzuspornen, Gebetskämpfer zu werden. Wieder so ein Kästchen, was wir hier bitte laut wiederholen mit mir. Die Mikrofone zulassen, aber hier bei euch zu Hause wiederholen laut. Ein glaubender Christ sein bedeutet, ein Beter, ein Gebetskämpfer zu sein. Ein glaubender Christ sein bedeutet, ein Beter, ein Gebetskämpfer zu sein. Prägt euch das ein. Deswegen habe ich ja diese Kästchen gemacht, quasi so eine Zusammenfassung dieser Überschrift. Jesus hat seinen Jüngern beigebracht, Gebetskämpfer zu sein. Rolf, jetzt bist du ja ganz ausgeflippt, total. Du bist ein Irrlehrer. Aber lies mal diesen Vers. Jesus sagte ihnen aber ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Lukas 18,1. Ganz klar. Es ist nötig. Jesus hat ihnen gezeigt, das ist nötig. Das ist ein Bedarf. Das müssen wir tun, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Gebet ist ja ein Kampf oder noch besser gesagt ein Schlachtfeld. Das Schlachtfeld. Paulus lehrt, ne? Wie Jesus hat auch Paulus das Gleiche gelehrt, dass die Gemeinden ständig beten sollen, beharrlich. Da gibt's viele Texte, nur zwei davon will ich lesen. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagen, Kolosser 4,2. Seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet stand, seid beharrlich im Gebet, Römer 12,12. Ständig beten, und das sagt Paulus den Gemeinden, ne? Den Gemeinden, das heißt, weil die Überschrift hier heißt, Mitglieder des Leitungsteams sollen die Gemeinde zum Beten anspornen. Das heißt, wenn hier jemand von uns ein Pastor ist oder ein Ältester oder ein Diakon, eine der seiner wichtigsten Aufgaben ist, die Gemeinde anzuspornen. Leute, betet, betet mehr. Ne? Das beweise ich hier. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, betet, betet, betet. Paulus hat den Gemeinden gesagt, betet immer, seid ausdauernd, seid beharrlich im Gebet. Paulus spornt die Gemeinde Rom an, Gebet als Schlachtfeld zu betrachten. Ich lese. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, um unseres Herrn Jesus Christus und der Liebe des Geistes willen, dass ihr mit mir zusammen kämpft in den Gebeten für mich zu Gott, dass ich bewahrt werde von den Ungläubigen in Judäa und dass mein Dienst für Jerusalem den Heiligen angenehm sei, damit ich mit Freuden zu euch komme durch Gottes Willen und mich zusammen mit euch erquicke. Römer 15, 30-32. Mit mir zusammen kämpft in den Gebeten. Gebet ist ein Schlachtfeld. Gebet ist der Ort, wo sich alles entscheidet. Ist der Ort der Entscheidung. Du kannst alles so schön organisieren, wie du willst. Du kannst alles so planen, wie du willst. Du kannst alles wissen, wie du willst. Aber wenn du nicht im Gebet das erkämpfst, dann wird alles scheitern. Ich denke gelesen, vor 30 Jahren auch, habe ich irgendwo gelesen in einem Buch, dass ein Pastor, ich weiß nicht, ob Pastor oder Bruder, ich weiß nicht, der hat jeden Tag den ganzen Morgen gebetet und hat so lange gebetet, bis der Herr ihm aufs Herz gelegt hat, die Gewissheit, dass er an diesem Nachmittag 4 Menschen zum Glauben führen würde. Ja. Da staune sogar ich, versteht ihr? Er hat den ganzen Morgen gebetet, hat sich hingekniet und gemacht, wie hier Jakob, ne? Ich lass dich nicht los, bevor du mir diesen Wunder zusprichst, ne? Heute Nachmittag will ich 4 Menschen zu dir führen. Hat so lange gebetet, von 6 Uhr morgens bis um Mittag, ne? 6 Stunden lang, bis Gott gesagt, okay, alles klar, gut, dann, ne? Wird so sein. Versteht ihr? Gebet bereitet das Feld, den Boden für das Evangelium vor. 2. Thessaloniker 3,1. Im Übrigen betet für uns, ihr Brüder, damit das Wort des Herrn ungehindert läuft und verherrlicht wird, so wie bei euch. 2. Thessaloniker 3,1. Und als Schluss dieser ganzen Schulung, wir erkennen, dass Paulus nicht nur über Gebet redete, nicht nur hier einen theologischen Vortrag gab über, wie toll Gebet sein könnte. Nein. Wir erkennen, dass Paulus nicht nur über Gebet redete, sondern er selbst und seine Mitarbeiter waren Gebetsmenschen. Gebetsmenschen. Bist du ein Gebetsmensch? Wir sollen uns überzeugen der hohen Bedeutung und regelmäßig für die Gemeinden beten. Ihm, den Apostel Paulus, war es bewusst, dass nicht die menschliche Weise, die menschlichen weisen Wörter, die Herzen der Menschen berühren und überzeugen und zu Jesus führen, sondern der Heilige Geist. Und deswegen war er und seine Mitarbeiter waren auch Gebetsmenschen. Ich lese noch die 3 Fragen, die wir gleich besprechen werden. Nummer 1. Welcher ist der Unterschied von, als Christ für die eigene Erbauung zu beten, von als Mitarbeiter Gottes für die Gemeinde zu beten? Welcher ist der Unterschied zwischen diese zwei, Arten von Gebet? Nummer 2. Woher erkennen wir, dass Mitarbeiter Gottes sehr dringend Gebet brauchen für ihren Dienst? Und die Frage Nummer 3. Was geschieht denen, die keine geistliche Waffenrüstung haben. Wie bekommt man dann eine Waffenrüstung? Amen, Halleluja, Gott segne euch.